Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Hallo, ich bin Stefan Schneider. Ich bin Redakteur in der Pressestelle des Bistums Trier und ich bin Autor beim Podcast Himmelwärts und erdverbunden. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Es ist so leicht dahingesagt, dass Wohnungslosigkeit jeden treffen kann. Aber genauso ist es. Über die Gründe für Obdachlosigkeit, ihre Folgen und was das alles auch mit uns zu tun hat, darüber möchten wir heute in Ruhe sprechen. Dazu begrüße ich zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Zum einen begrüße ich Martin Hinz. Er leitet das Benedikt-Labre-Haus hier in Trier. Das Benedikt-Labre-Haus ist eine Teestube. Es ist auch ein Übernachtungsheim, Orientierungsbereich und Streetwork und das seit über 30 Jahren. Es ist eine ganzheitliche Hilfe für wohnungslose Menschen und wird angeboten von der Trierer Caritas. Es ist auch die letzte Station vor der Straße. Ich begrüße auch Dr. Philipp Annen. Er arbeitet im Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Trier. Und schon seine Dissertation war zu eben diesem Thema. Stürzen, Strauchen, Selbstbestimmen. Eine empirische Studie zu jungen Menschen und ihren Wegen in die Wohnungslosigkeit. Seit 2008, also seit seiner Zeit als Zivi im Benedikt-Labre-Haus, arbeitet Philipp Annen in der stationären Wohnungslosenhilfe. Und seit 2021 engagiert er sich ehrenamtlich im Streetwork der Kältehilfe Trier.
Hallo.
Vielleicht mal eine Frage vorneweg. Wann waren Sie beide das letzte Mal gezwungen, nachts im Freien zu übernachten?
Bezwungen war ich das, glaube ich, in meinem Leben bisher noch nicht. Die Übernachtungen, die ich im Freien gemacht habe, waren tatsächlich freiwilliger Natur.
Und bei Ihnen?
Genau, genauso, ja.
Vielleicht kommen wir da so ein bisschen in das Thema rein. Was sind denn so die Gründe dafür, dass Menschen auf der Straße leben? Was sind die Gründe für Obdachlosigkeit?
Also wenn wir das uns im Benedikt-Labre-Haus anschauen, kann man feststellen, dass es nahezu jeden Grund gibt, den man sich vorstellen kann, dass Menschen bei uns in der Einrichtung übernachten müssen. Praktisch sind das häufig ganz profane Gründe, dass zum Beispiel jemand seine Wohnung gekündigt bekommt, weil der Vermieter einen Eigenbedarf anmeldet und man dann selber nicht rechtzeitig bezahlbaren Wohnraum findet und einfach im Laufe der Zeit keine andere Option hat, als möglicherweise in unsere Einrichtung zu kommen. Darüber hinaus kann es andere Gründe geben, dass zum Beispiel Gewalt gegen Partnerinnen, Partner eine Rolle spielen und die Polizei mir untersagt, diese Wohnung vorerst zu betreten. Auch diese Menschen kommen zu uns ins Benedikt-Labre-Haus. Außerdem kann es auch noch Sachen geben, dass man aufgrund von Verhaltensweisen seine Wohnung verliert und eben diese nicht mehr betreten darf, dass man die Wohnung gekündigt bekommt oder man sich auch den Immobilien nicht mehr nähern darf. Häufig gibt es da Gründe wie psychische Ursachen, Verhaltensweisen, die in anderer Form irgendwie bedrohlich sind für andere Menschen. Und all dies kann Teil einer Notunterbringung bei uns im Haus sein.
Mhm. Ja. Also man kann natürlich sagen, es gibt strukturelle Gründe, ist ganz klar. Die Mieten sind sehr hoch. Es gibt wenig Wohnraum, besonders in Großstädten, in den niedrigen, also im niedrigen Preissegment. In Ergänzung zu Herr Hinz würde ich noch gerade bei jungen Wohnungslosen eine Verbindung zur Jugendhilfe aufmachen. Also junge Wohnungslose, von denen wissen wir, dass sie sehr häufig Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe gemacht haben. Also da scheint es Zusammenhänge zu geben. Also wenn jemand, ja, aus welchen Gründen auch immer, in der stationären Jugendhilfe groß wird, der hat ein enormes Risiko, später wohnungslos zu werden. Mir hat mal ein Psychiater auf einer Tagung erzählt, zu den Zusammenhängen zwischen Psychiatrie und Wohnungslosigkeit, dass es für die Psychiatrie natürlich nur möglich ist, sich sprengen zu lassen, also dass die Leute sozusagen rausfallen lassen können, weil sie wissen, dass es die Wohnungslosenhilfe noch gibt. Also die Wohnungslosenhilfe ist auch sozusagen das Auffangbecken für Leute, die aus anderen institutionellen Settings rausfallen.
Mhm. Auch eine Entwicklung, die wir im Benedikt-Labre-Haus tatsächlich immer wieder beobachten, dass Menschen zu uns kommen, die bereits in anderen Hilfesettings eingebunden waren, aber dann aufgrund von Verschlechterungen der gesundheitlichen Situation zum Beispiel dort nicht mehr betreut werden. Und all diese Menschen schlagen dann irgendwann unter anderem in Einrichtungen wie der unseren auf.
Mhm. Obdachlosigkeit heißt ja mehr, als dass man nur nachts keine Bleibe hat. Wie beschreibt man das? Was ist das? Was bedeutet das für den Einzelnen?
Sie haben recht. Also obdachlos zu sein heißt ja nicht nur, dass man kein Obdach hat, sondern man verfügt über andere Sachen auch nicht mehr. Der eigene Schutzraum, also einen Ort zu haben, wo man sich zurückziehen kann, wo man seine Sachen unterstellen kann, wo man die Tür zumachen kann und Ruhe hat, wo man sich hin zurückzieht, wenn es einem nicht gut geht. All diese Sachen fallen weg. Was wir bei vielen Menschen beobachten, das ist vielleicht die eine große Gemeinsamkeit, die alle unsere Klienten aufweisen, wenn sie im Benedikt-Labre-Haus sind, dass häufig auch das soziale Netzwerk kaputt ist. Die meisten Menschen, die aus irgendeinem Grund ihre Wohnung verlieren, schaffen es, noch irgendwo unterzukommen. Bei Freunden, Bekannten. Ich glaube, auch bei mir wäre das der Fall, sollte ich jetzt heute Abend meine Bleibe verlieren. Dann hat man in der Regel noch Freunde und Bekannte oder Familie, bei denen man zumindest vorübergehend unterkommen kann. Aber viele unserer Klienten haben das eben nicht mehr. Das ist so eine Auffälligkeit, dass eben das soziale Netzwerk nicht mehr vorhanden ist.
Mhm. Ja, und also vielleicht auch da in Ergänzung, dann ergibt so auch gewissermaßen einen Teufelskreis, wenn ich keine Netzwerke habe, so die klassischen strukturgebenden Familie oder ich habe einen strukturierten Arbeitstag und ich muss mein Leben irgendwie auf der Straße bewältigen und ich suche mir dann informelle Helfernetzwerke auf der Straße. Ne, was die an Überlebensstrategien anbieten, sind natürlich Überlebensstrategien, die dann so die gesellschaftliche Exklusion auch eher wieder verfestigen. Und hast das so ein Teufelskreis.
Mhm. Wenn wir auf das Phänomen Obdachlosigkeit gucken, gibt es da in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten Veränderungen, die Sie wahrnehmen, wenn Sie mit dem Menschen zu tun haben oder auch wenn Sie, ich sage jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite, das ganze Thema auswerten?
Ja, also erstmal dem vorangestellt, es gibt erst seit 2021 vom Statistischen Bundesamt eine Erhebung, die die Zahlen der Wohnungslosen statistisch erfasst. Davor hat das die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe gemacht, anhand von Schätzungen. Und also es hat bis vor wenigen Jahren gedauert, bis die Bundesregierung sozusagen festgestellt hat, dass es ein so wichtiges Thema ist, dass es da eigentlich eine bundeseinheitliche Statistik braucht. Und wenn man sich die Zahlen von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe und eben jetzt von dem Wohnungslosenberichterstattungsgesetz anschaut und über die Jahre vergleicht, dann kann man mit Schwankungen natürlich, aber so eigentlich drei Tendenzen sehen. Erstens, die Zahl der Wohnungslosen steigt halt an, stetig und kontinuierlich. Die Anzahl von jungen Wohnungslosen steigt besonders stark an, also unter 24-jährige Wohnungslose. Und tatsächlich steigt auch die Zahl der weiblichen Wohnungslosen so langsam an und fängt so ein bisschen an zu gleichen. Also wir haben immer noch mehr Männer, gerade auf der Straße, als Frauen. Aber es gleicht sich so langsam ein Stück weit an. Das sind so die großen statistischen Entwicklungen.
Ist das etwas, was Sie auch beobachten in Ihrem Haus?
Ja, tatsächlich. Das Benedikt-Labre-Haus beherbergt ja alleinstehende Männer. Mhm. Es gibt ein Äquivalent zu uns für obdachlose Frauen vom Sozialdienst katholischer Frauen, den Haltepunkt hier in Trier. Aber im Benedikt-Labre-Haus dürfen tatsächlich nur obdachlose Männer übernachten. Die Statistik, die der Dr. Annen gerade angesprochen hat, zeigt ja auch, dass sich die Menschen in der Wohnungslosigkeit schon in grobe Gruppen einteilen lassen. Also wir haben da einmal die jungen Wohnungslosen, die der Dr. Annen angesprochen hat. Wir haben auch Familien, die wohnungslos sind. Und wir haben eben alleinstehende Menschen. Und von diesen alleinstehenden Menschen beherbergen wir im Benedikt-Labre-Haus nur die Männer. Also im Vergleich zu der großen Summe an Wohnungslosen eine relativ kleine Gruppe. Aber diese kleine Gruppe zeigt eben schon diverse Merkmale, die wir immer wieder beobachten. Wenn ich mit Kollegen in unserem Haus spreche, die schon seit vielen Jahren da sind, dann sagen die mir, dass sich viele Verhaltensweisen, viele Probleme verstärkt haben. Aggression ist ein Thema, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Psychische, vielleicht psychiatrische Auffälligkeiten bemerken wir immer häufiger. Dabei sind auch die Ausprägungen durchaus stärker. Und das sind natürlich Entwicklungen, denen wir als Einrichtungen auch irgendwie gegenübertreten müssen. Dazu ist es eben wichtig, dass wir uns als Einrichtung, aber nicht nur als Einrichtung, verändern und auch den Bedarfen anpassen.
Sorry, ich würde noch eins gerne ergänzen. Gerne. Also Sie haben ja gesagt, ich habe im Benedikt-Labre-Haus Zivildienst gemacht. Das war 2008. Mhm. Und damals war das noch so, wie man sich vielleicht vorstellt, dass im Sommer war es da relativ überschaubar. Also da hatten wir auch schon 23 Betten und im Sommer waren da also unter 10 so würde ich mal schätzen, besetzt. Und dann im Winter war die Anzahl an Übernachtern sehr hoch. Und mittlerweile ist auch im Sommer eigentlich durchgehend voll besetzt. Im Winter ist der Anstieg natürlich immer noch da, aber auch im Sommer ist das Haus eigentlich voll. So eine kleine regionale Tendenz, die eigentlich die bundeseinheitliche Tendenz bestätigt, dass es offensichtlich mehr werden.
Vielleicht dazwischen gefragt, also wie viele Betten gibt es im Benedikt-Labra-Haus und wie viel bräuchten Sie?
Ja, der Dr. Ahn sagt gerade, wir hatten damals 23 Plätze, die haben wir auch immer noch, diese 23 regulären Übernachtungsplätze. Betonen möchte ich, diese 23 Plätze sind aufgeteilt auf 7 Zimmer. Das heißt, alle Plätze, die wir anbieten können, sind in Mehrbettzimmern, 6 Dreibettzimmer, 1 Fünfbettzimmer. Während der Corona-Pandemie wurden diese Plätze aufgrund der Maßnahmen durchaus eingeschränkt. Da waren wir reduziert auf 15, haben damals aber glücklicherweise von der Stadt Trier Ausweichquartiere in der damaligen oder in der Jägerkaserne zugewiesen bekommen. Aber jetzt haben wir wieder diese 23 regulären Plätze. Der Herr Dr. Ahn sagt es richtig, wir haben jetzt auch im Sommer nahezu alle Plätze in Anführungsstrichen ausgebucht. Wir sprechen da immer von dem Übernachterpool, also Menschen, die immer wieder, vielleicht nicht jeden Tag, aber immer wieder zu unserer Einrichtung kommen und um Übernachtungsplätze bitten. Im Sommer, würde ich sagen, waren wir da bei ungefähr so 25 Leuten, die immer wieder zu uns kamen. Wir nehmen heute auf am 11. November und wir hatten jetzt Anfang November Tage, wo wir 30 Menschen und mehr übernachten haben lassen in unserer Einrichtung. Das ist natürlich für uns als Einrichtung durchaus schwierig, weil wir eben nur 23 Betten haben. Wir wollen aber und haben das bis jetzt auch nicht Menschen aufgrund von Platzmangel abgelehnt. Wir richten dann zusätzliche Lager auf dem Boden ein, momentan vor allem in unserer Teestube, dem eigentlichen Tagesaufenthalt, wo die Menschen sich dann mit einer Matratze hinlegen können. Sie bekommen von uns Bettwäsche und können ansonsten auch die gleichen Notversorgungsangebote annehmen, die eben auch die Menschen haben, die bei uns in Betten zugewiesen werden. Dazu gehören dann eben Sachen wie ein Frühstück, ein Abendessen, die Möglichkeit, sich zu waschen, die Klamotten zu waschen. Wir bieten soziale Beratung an. Wir haben mittlerweile auch einen Arzt, der sich ehrenamtlich bei uns alle 14 Tage um medizinische Beratung unserer Klienten kümmert, vor allem bei Klienten, die möglicherweise keine Krankenversicherung haben oder es eben aus anderen Gründen nicht schaffen, einen niedergelassenen Arzt aufzusuchen.
Sie haben gerade schon gesagt, bei Ihnen sind es die Männer. Unterscheidet sich männliche Obdachlosigkeit von weiblicher Obdachlosigkeit? Moment. Unterscheidet sich männliche Obdachlosigkeit von weiblicher Obdachlosigkeit?
Ja, die unterscheidet sich schon ziemlich signifikant. Also weibliche Obdachlosigkeit findet viel mehr verdeckt statt, also die nimmt man einfach nicht wahr, weil es Frauen halt deutlich einfacher fällt, bei, jetzt muss man sich gedanklich Anführungsstriche denken, bei männlichen Bekannten oder Freunden unterzukommen und dann gegenüber sexueller Verfügbarkeit sich Wohnraum zu generieren und dadurch natürlich in ne, Abhängigkeitsverhältnisse geraten, aber dadurch fallen die halt nicht so sehr auf und ja, die Überlebensstrategien sind unterschiedlich.
Wie würden Sie das Konzept des Benedikt-Labra-Hauses beschreiben?
Ich habe es eben schon angedeutet, unsere Einrichtung bietet alles an, was ein Mensch, der auf der Straße ist oder wohnungslos ist, braucht, um irgendwie durch den Tag zu kommen. Also wir bieten einen sicheren Übernachtungsplatz an, wir bieten ein Frühstück und ein Abendessen an. Die anderen Angebote habe ich gerade schon genannt und wir versuchen die Menschen eben dabei zu unterstützen, erstmal mit der Situation klarzukommen und gleichzeitig eben auch über unsere soziale Beratung zu unterstützen, dass sie eben aus dieser Situation wieder herauskommen. Ja, und wobei das ist häufig tatsächlich der größte Schritt aus dieser schwierigen Situationen wieder aus eigenem Antrieb herauszukommen. Gerade wenn es den Menschen gesundheitlich nicht gut geht.
Sie haben eben schon die ein oder andere Einrichtung angesprochen, die letztendlich sich umkreist mit diesem Thema beschäftigt. Wie ist so eine Obdachlosenhilfe eingebunden in das soziale Netz, in das Hilfeangebot einer Großstadt?
Ja, in Trier haben wir glücklicherweise viele was heißt viele, relativ viele Einrichtungen, die sich um obdachlose Menschen kümmern oder ihnen Angebote machen. Das ist jetzt auch bei uns im Caritasverband gut strukturiert. Wir haben neben dem Benedikt-Labre-Haus als in der Regel erste Anlaufstelle auch noch die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Trier, wo eben auch Menschen aufschlagen können und dann möglicherweise zu uns weitervermittelt werden. Wir haben in unserer Einrichtung in Benedikt-Labre-Haus den Orientierungsbereich, der mittlerweile in der Zuständigkeit der Kollegen des Reso-Zentrums stationäre Plätze anbietet, um sich eben nach der Obdachlosigkeit wieder neu zu orientieren und wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Die werden dabei unterstützt von den Kollegen hinsichtlich, welche Themen habe ich, an welchen Themen möchte ich arbeiten, wie schaffe ich es, wieder in Arbeit zu kommen, welche Wohnplätze, welche anderen Einrichtungen, welche Wohnungen kommen für mich in Frage. Wir verstehen die Wohnungslosenhilfe im Caritasverband schon als gemeinsame Aufgabe und haben da auch noch andere Einrichtungen, zum Beispiel noch das Haus Lukas in der Herzogenbuscher Straße, ein Langzeitwohnheim für Männer und Paare, die sich eben genau darum kümmern, dass mittlerweile vor allem ältere Menschen auch längerfristig dort aufhalten können und eben dann gut versorgt sind. All diese Menschen im stationären Setting können auch noch in der Werkstatt St. Martin ihre Tage strukturieren, sodass wir da schon ein relativ umfassendes Angebot haben. Darüber hinaus gibt es eben für Frauen die Angebote des Sozialdienst katholischer Frauen mit dem Haltepunkt in dem Haus Maria Goretti. Es gibt noch eine Einrichtung für explizit junge männliche Wohnungslose, das Margareta-Bosco-Haus in Trier-West. Und auch die Behörde des Sozialamts der Stadt Trier unterstützt eben obdachlose Menschen bei der Vermittlung in Wohnraum oder bei der Unterstützung, wenn es um schwierige Themen der Wohnungslosigkeit geht.
Man könnte vielleicht noch den Kältebus auch erwähnen, so, also gerade im Winter, dass der Kältebus zumindest versucht, dass also das Minimalziel ist, dass niemand erfriert, weil es ja in den letzten 10 Jahren doch auch immer mal wieder leider vorgekommen, dass in Trier obdachlose Menschen erfroren sind und seit 2021, glaube ich, gibt es den Kältebus.
Ich glaube sogar noch ein bisschen länger, aber jetzt, ich glaube, im dritten Jahr in der alleinigen Zuständigkeit des Benedikt-Labre-Hauses, ja. Also wir kümmern uns, wie der Doktor Ahn sagt, eben um diesen Kältebus, dass der im Winter fährt. Der fährt allerdings nicht nur im Winter, der ist auch im Sommer unterwegs, dann nicht als Kältebus, sondern als Beratungsbus und versucht eben dort dann die Menschen auf der Straße sehr, sehr niedrigschwellig zu beraten und zu unterstützen. Im Winter hat der Kältebus natürlich eine besondere Aufgabe. Dieses Verhindern von Leid und Tod durch Kälte klingt erstmal von der Idee relativ einfach, ist aber umso wichtiger, weil das halt ganz elementare Nöte sind, die die Menschen dann haben. Man denkt allerdings, dass die Kälte so das Schlimmste ist. Ich glaube, es ist eher so die Komplexität der Probleme, die da auch auf die Menschen niederprasselt. Die Kälte im Winter ist eine zusätzliche Gefahr. Es ist nicht die alleinige Gefahr. Also obdachlos sein im Sommer ist auch furchtbar. Ja, weil eben diese ganzen Sachen, die ich vorhin schon genannt habe, da eben auch vorhanden sind. Keinen Schutzraum haben, den Witterungen ausgesetzt sein, stigmatisiert zu werden. Man ist immer öffentlich sichtbar für jeden. Wir haben auf dem Weg hierhin noch drüber gesprochen, dass man manchmal Menschen sieht, die sich irgendwo verzweifelt versuchen zurückzuziehen und trotzdem gefunden werden und werden natürlich von vielen Passanten, von Rettungskräften, von der Polizei angesprochen, weil die Menschen sich natürlich Sorgen machen. Und auch wenn man sich dann vielleicht als obdachloser Mensch zurückzieht und versucht, irgendwo zu schlafen, bedeutet das nicht, dass man seine Ruhe hat.
Mhm. Wie viel schaffen denn den Weg zurück?
Das ist eine Frage, die kann ich Ihnen als Leiter des Benedikt-Labre-Hauses nicht beantworten, weil wir Menschen teilweise schon viele Jahre begleiten, teilweise auch schon unsere Vorgänger auf den Positionen haben die Menschen begleitet, teilweise sind die Klienten immer noch Klienten unseres Hauses. Bei manchen erfahren wir auch nicht, was mit ihnen passiert. Also ich weiß, ungefähr 2/3 der Menschen, die zu uns kommen, verlassen unsere Einrichtung wieder innerhalb der ersten 4 Wochen. Manche sind dabei, die es wieder in eigene Wohnung schaffen. Andere kommen vielleicht in anderen Einrichtungen unter. Andere sind vielleicht nochmal bei Freunden und Bekannten. Und andere tauchen gar nicht mehr auf. Wie viele es aber dauerhaft schaffen, davon wieder Fuß zu fassen, das kann ich nicht sagen, weil viele sagen es uns nicht. Bei einigen wissen wir es. Die sagen uns dann, okay, ich habe jetzt eine Wohnung an dem und dem Ort. Wenn noch Post kommt, dann bitte leitet die dahin weiter, dann erfahren wir das. Aber auch das bedeutet nicht, dass diese Menschen dauerhaft aus der Obdachlosigkeit raus sind. Weil auch wenn diese Menschen vielleicht kurzfristig eine andere Wohnung finden, wenn die ursprüngliche Problematik der Wohnungslosigkeit noch vorhanden ist, ich sage jetzt mal als Beispiel eine psychische Erkrankung, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Obdachlosigkeit irgendwann wieder auftritt, weil die eigentliche Problematik rund um die Erkrankung nicht geklärt ist.
Ja, also ich glaube auch, dass man nur spekulieren kann. Ich schätze, dass je früher man interveniert, desto besser die Chancen sind. So, also wenn jetzt wirklich ein junger Kerl mit 19 aus der Jugendhilfe rausfliegt und auf der Straße landet, ein paar Wochen auf der Straße war und dann den Weg irgendwie zur Einrichtung wie dem Benedikt-Labhaus findet, dann stehen die Chancen, glaube ich, ganz gut. Wenn wir aber jetzt von jemandem reden, der vielleicht 60 Jahre alt ist, 30 Jahre Straßenerfahrung hat, dann ist es, glaube ich, illusorisch zu glauben, dass der in Anführungsstrichen wieder noch irgendwie durch Arbeit im primären Arbeitsmarkt strukturierten Lebenslauf, eine eigene Wohnung, eine Familie gründet oder was auch immer.
Tatsächlich, weil wir eben da keine genauen Zahlen kennen, versuchen wir uns eher an Einzelfällen zu orientieren und nehmen die als Erfolgserlebnisse. Da fallen mir ein paar ein jetzt in den 4,5 Jahren meiner Tätigkeit im Benedikt-Labhaus. Wir hatten im letzten Winter einen Herrn ungefähr Mitte 60 bei uns, der nach Schlaganfällen und Krebserkrankungen gepaart mit einer Alkoholsucht zu uns kam, körperlich in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, nicht mehr richtig sprechen konnte. Und der eben nur durch viel Einsatz unseres Sozialarbeiters letztendlich in eine Senioreneinrichtung im Trierer Umland vermittelt werden konnte. Das war für uns dramatisch anzuschauen, weil dieser Herr eben noch wenige Jahre vorher mitten im Leben stand, beruflich sehr gut dastand, Familie, alles an seiner Seite hatte, aber aufgrund dieser negativen Krankheitsgeschichte dann irgendwann auf der Straße gelandet ist. Und wir haben diesem Herrn jeden Tag dabei zugesehen, wie er leidet. Und es war für uns kaum möglich, da irgendwie weiterzukommen, weil er auf der einen Seite nicht mit uns richtig kommunizieren konnte, das sehr schwierig war, und zeitgleich wir die Problematik hatten, überhaupt mal einen freien Platz irgendwo zu finden. Das hat bei der Vermittlung oder bei der Unterstützung der wohnungslosen Menschen immer ein bisschen auch was mit Glück zu tun tatsächlich. Die Bereitschaft oder die Fähigkeit unserer Klienten, Unterstützungsangebote anzunehmen, muss zwingend zeitgleich eintreffen mit einer Möglichkeit, die Menschen auch vermitteln zu können. Ja, also ich sag mal, wenn jemand eine starke Suchterkrankung hat und er sagt mir, ja, ich möchte einen Therapieplatz haben, wäre es gut, wenn wir an dem Tag einen Therapieplatz oder einen Platz für die Entgiftung hätten. Das ist aber leider ein strukturelles Problem. Da haben wir selten nur die Möglichkeit, das eben dann auch so unmittelbar umzusetzen. Mhm. Oder wenn jemand seit langen Jahren psychisch erkrankt ist und dann zu uns sagt, okay, ich bin bereit, eben entsprechend mich psychiatrisch behandeln zu lassen. Ich bin bereit, eben vielleicht auch in eine Maßnahme der Eingliederungshilfe zu gehen, Unterstützung in einer Einrichtung anzunehmen, dann brauche ich einen Platz, wo dieser Mensch unterkommen kann. Und wenn das nicht zufällig übereinander fällt, bleiben die Menschen teilweise über lange Zeit in Einrichtungen wie dem Benedikt-Labhaus.
Ja. Und man hätte jetzt vielleicht noch zurückfragen müssen, was meint denn Weg zurück? Also reden wir davon, dass es nur ein Erfolg ist, wenn jemand im primären Arbeitsmarkt integriert ist, eine eigene Wohnung hat? Oder können wir schon von Erfolg reden, wenn jemand, der sich jahrelang geweigert hat, ins Übernachtungsheim zu kommen und irgendwelche Hilfe anzunehmen, regelmäßig zu uns kommt oder dann sogar zum Übernachten kommt oder wenigstens in den Wintermonaten übernachten kommt? Oder kann man nicht andere Settings finden, wo jemand mit ein bisschen Zufriedenheit und Würde leben kann, was nicht sozusagen in Anführungsstrichen auf dem, den vollen Weg zurück meint?
Ja. Was wir auch nie vergessen dürfen ist, dass auch wenn wir eine Meinung davon haben, wie ein selbstbestimmtes, qualitatives Leben aussehen kann, bedeutet das ja nicht, dass ich das eins zu eins auf mein Gegenüber projizieren kann. Wenn jemand einen anderen Lebensstil pflegen möchte oder vielleicht keinen anderen Lebensstil sich vorstellen kann oder umsetzen kann, bedeutet das ja nicht, dass ich das Recht habe, ihm zu sagen, du gehst jetzt bitte in eine Zwei-Zimmer-Wohnung, suchst dir ein Haustier und nach Möglichkeit einen Partner, eine Partnerin. Sondern das müssen wir den jeweiligen Menschen ja selber überlassen. Wir wollen da nicht paternalistisch unterwegs sein, sondern tatsächlich die Menschen eben dabei unterstützen, ihren Weg zu finden.
Was ist denn für Sie ein erfolgreicher Tag gewesen? Also wenn Sie abends nach Hause gehen und haben die Arbeit hinter sich gelassen, ich könnte mir vorstellen, an vielen Ecken kommt dann vielleicht auch Frust auf, weil die Menschen sind die gleichen, die Probleme sind die gleichen. Wo würden Sie sagen, das war jetzt ein guter Tag?
Interessanterweise, als der Dr. Annen und ich uns hier drauf vorbereitet haben, haben wir über diese Frage gesprochen und mir fällt die Beantwortung nicht ganz leicht, weil es immer sehr auf die Herausforderungen des Tages ankommt. Also es ist für uns ein Erfolg, wenn die Menschen, die zu uns kommen, einen friedvollen, würdigen Tag bei uns haben. Mhm. Es ist aber auch wichtig, dass wir schauen, dass wir gewisse Sachen auf den Weg bringen und verbessern. Also jetzt gerade für mich ist ein erfolgreicher Arbeitstag wahrscheinlich ein anderer als für andere Mitarbeiter des Hauses, weil ich als Leiter der Einrichtung andere Dinge mitbedenken muss. Für die Kollegen, die einen Nachtdienst bei uns im Haus machen, ist es mit Sicherheit ein erfolgreicher Arbeitstag, wenn die Menschen gut bei uns übernachten konnten und wir unser Angebot der Notversorgung gut umsetzen konnten. Schön ist es mit Sicherheit natürlich auch, wenn wir keine großen Konflikte in der Einrichtung haben oder es so schaffen, dass die Menschen gut miteinander klarkommen. Das ist leider nicht immer der Fall.
Mhm. Und also da würde ich gerne noch ergänzen, das liegt aber jetzt nicht daran, dass alle Wohnungslosen so furchtbar streitlustig sind oder so sozial unverträglich sind, aber der Herr Hinz hat ja eben geschildert, wie es gerade im Winter bei uns aussieht, wenn wir 23 Betten haben, teilweise 35 und mehr Übernachter, die alle auf super engem Raum zusammenleben müssen. Keiner hat Rückzugsraum, jeder hat seine eigenen Probleme. Menschen haben unterschiedliche Schlafrhythmen. Der eine steht gerne früh auf, der andere bleibt gerne lange wach. Also da müssen einfach viele Menschen auf sehr, sehr engem Raum zusammenleben und dass da halt Konflikte entstehen, ist ja, glaube ich, selbstverständlich. Und wenn, ne, gerade im Winter, wenn das Haus voll ist und man eigentlich erwartet, oh, das könnte jetzt jeden Moment eskalieren und die Nacht ist trotzdem friedlich und alle kommen miteinander klar, dann, wenn ich so morgens dann aus dem Haus gehe, denke ich, oh, das war eine gute Arbeitsnacht.
Ist das für Sie dann spannend, wenn Sie von dieser Situation dann an die Universität wechseln und dort vermutlich mit Studenten zu tun haben, die dieses Thema eher theoretisch angegangen sind oder vielleicht wenig praktische Erfahrung damit haben?
Spannend ist, glaube ich, das falsche Wort. Ist schon ich finde es eine gute Kombination, von der ich profitiere, von der die Studierenden auch profitieren, wenn man zum Beispiel eine Exkursion mal machen kann, dass die mal einen Einblick in ein Arbeitsfeld bekommen, was viele sich gar nicht vorstellen. Wenn ich Studierende am Anfang im ersten Semester frage, was sie machen wollen, sagen fast alle Kinder- und Jugendhilfe oder irgendwas mit Menschen und mit Kindern und Jugendlichen. Also Wohnungslosenhilfe können die sich gar nicht vorstellen. Und dann haben die mal zumindest für ein Semester oder für ein Seminar mal die Chance, so ein Arbeitsfeld, was sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können, mal reinzuschnuppern, sich anzugucken, was ja auch ein durchaus interessantes Arbeitsfeld ist für angehende Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Deshalb, also spannend ist nicht so das passende Wort, aber ich finde es schon gut so. Ab und zu mal von der Uni ins Obdachlosenheim, dann freue ich mich mal ein bisschen, wie Sie gesagt haben, Praxis zu haben.
Können Sie es verstehen, wenn Menschen auf der Straße oder nicht nur symbolisch, sondern auch wirklich räumlich einen Bogen um Menschen machen, die auf der Straße sitzen, die kein Obdach haben, die betteln?
Ich kann das verstehen. Das ist nicht die Antwort, die ich gerne geben möchte. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich es durchaus verstehen. Weil, wie der Dr. Ann eben sagte, wir möchten obdachlose Menschen in keine Richtung stigmatisieren. Wir möchten nicht sagen, alle Obdachlosen haben negative Tendenzen. Wir möchten aber auch nicht sagen, dass alle Obdachlosen unproblematisch sind. Dafür erleben wir im Benedikt-Labor-Haus auch zu viele Konflikte, auch wenn wir natürlich hoffen und viel versuchen, um die nicht aufkeimen zu lassen. Aber es kommt immer wieder zu Konflikten. Viele Menschen haben einfach häufig eben aufgrund von psychischen Erkrankungen schwierige Verhaltensweisen. Und das ist für umstehende Menschen natürlich manchmal besorgniserregend. Mir fällt das selber an mir auf, als ich noch nicht im Benedikt-Labor-Haus gearbeitet habe, hatte ich vermutlich die gleichen Bedenken, die gleichen Sorgen, wenn mir obdachlose Menschen begegnet sind. Seitdem ich nun im Benedikt-Labor-Haus arbeite, hat sich die Welt natürlich ein bisschen für mich gewandelt. Aber ja, ich kann das verstehen, wenn Menschen da erstmal vorsichtig sind. Was nicht bedeutet, dass wir obdachlose Menschen nicht ansprechen sollen. Aber man muss halt da auch ein gewisses Feingefühl haben. Und man muss natürlich akzeptieren, wenn der Mensch, den ich anspreche, vielleicht nicht angesprochen werden möchte. Oder man muss, wenn man ihm eine Frage stellt, auch die Antwort akzeptieren. Also es gibt immer wieder Situationen, das weiß ich auch, dass obdachlose Menschen Angebote gemacht bekommen. Und viele kriegen dann eher einen, wir haben auch drüber gesprochen, Philipp, einen Kaffee oder was zu essen angeboten. Und wenn das 20 Passanten machen, dann ist das für den Obdachlosen wahrscheinlich auch nicht die Hilfe, die in dem Moment sinnvoll ist.
Und der 21. Passant, der dem einen Kaffee und ein belegtes Brötchen anbietet und der das dann ablehnt, denkt, oh, wie undankbar, jetzt sitzt der da und ich will ihm was Gutes tun und der ist unfreundlich, ne, aber... Ja, wie gesagt, dass er schon 20 Sandwiches bekommen hat, sieht er dann nicht. Also, ja.
Also, es sollte ja nicht so sein, dass Menschen auf Obdachlose zugehen und so ein gezwungenes Gespräch führen, sondern man sollte das tun, wenn man auch wirklich das Gefühl hat, ich möchte diesen Menschen jetzt ansprechen und ich glaube, es ist auch wichtig, diesen Menschen anzusprechen. Wenn man das Gefühl hat oder wenn man einen obdachlosen Menschen sieht und der schläft, nachmittags und es ist warm und es gibt scheinbar jetzt keine großen Probleme, dann würde ich den auch schlafen lassen. Wenn ich das Gefühl habe, oh, es ist wichtig, den anzusprechen, dann kann man das auch tun.
Mhm. Ja, und also ich würde auch darauf, also auf jeden Fall dafür plädieren, erstmal ihn anzusprechen und nicht ungefragt mit Pommes oder dem Kaffee. Weil also ich immer, es ist mir so im Kopf geblieben, eine Anekdote vom Kältebus. Da habe ich abends einen Obdachlosen am Hauptmarkt getroffen und habe ihn gefragt, ob er einen Kaffee oder was zu essen möchte. Und er hat gesagt, bloß nicht. Und er hat so einen Trolley dabei, den hat er aufgemacht, der ganze Trolley war voll mit Pommes. Weil die Leute halt, ne, da war direkt neben einer Frittenbude. Die Leute dachten alle, oh komm, ich tue dem mal was Gutes, kauf ihm, haben ihm ungefragt halt Pommes gekauft und er wollte halt nicht unfreundlich sein, hat immer gesagt, ja, danke und hat so dann seinen Trolley gepackt und er hat dann 20 Packungen Pommes bekommen und hat sich gedacht, ja, also wenn jeder mir das Geld gegeben hätte, dann wäre mir mehr geholfen gewesen.
Also wir möchten da jetzt auch nicht irgendwie falsch rüberkommen. Ja, also es ist wichtig, obdachlose Menschen anzusprechen, besonders wenn man sich eben Sorgen um den Menschen macht. Also wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der im Winter bei minus 10 Grad in kurzer Hose und T-Shirt liegt und offensichtlich nicht alleine klarkommt, dann wäre es wichtig, das in irgendeiner Form zu kommunizieren. Ob man das mit diesem Menschen bespricht, weiß ich nicht. Ich könnte verstehen, wenn man da Ressentiments hat. Vor allem, wenn vielleicht auch ein Verhalten da gezeigt wird, das schwierig ist. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass man Hilfe ruft.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja. Also, wen spreche ich da an? Rufe ich da, platt gesagt, die 110?
Tatsächlich würde ich das empfehlen. Ja, also, gerade, also wenn ich mir gesundheitliche Sorgen um den Menschen mache, dann würde ich dringend dazu raten, die Behörden zu informieren, entweder die Polizei oder den Rettungsdienst. Die müssen dann eben nach den Menschen schauen.
Nun ist Obdachlosigkeit ja für viele, wir haben drüber gesprochen, ein Thema, was vielleicht auch mit Ressentiments behaftet ist. Und wie reagieren Sie drauf, wenn jetzt zum Beispiel in der Politik gesagt wird, dass man eine Stadt sauber haben möchte? Wir haben in Amerika einen Präsidenten, der die Armee in die Städte schickt, um aufzuräumen. Und aber wir müssen gar nicht so weit gucken. Also ich selber habe in Frankfurt studiert und da gab es auch den Spruch, dass das Bahnhofsviertel sauber sein müsste. Ist das etwas, wo bei Ihnen Aggression hochkommt oder wie gehen Sie damit um?
Aggression vielleicht nicht, eher so ein Kopfschütteln. So, als ob, ne, aus den Augen, aus dem Sinn, ne, das löst ja keine Probleme, ne, das verlagert die ja nur irgendwo anders hin. Also, ich muss da mal so Kopf schütteln über die Absurdität, ne, also was, dann ist das Problem halt woanders hin verlagert.
Sehen Sie die Möglichkeit, dass man, also, wie müsste man in Ihrer Meinung nach dieses Problem grundsätzlicher angehen?
Obdachlosigkeit ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema. Wenn ich mir anschaue, mit welchen Problemen, mit welchen Themen die Menschen zu uns kommen, können wir nicht sagen, wir müssen diese eine Stellschraube drehen, dann haben wir das Problem beseitigt. Ich kenne den Grundsatz oder das Ziel, Obdachlosigkeit bis 2030 zu besiegen. Ich weiß nicht, ob das in der Gänze überhaupt möglich ist, weil es immer Menschen geben wird, die aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht in den Wohnraum sein werden. Wenn man sich dem Thema Wohnungslosigkeit ernsthaft widmen möchte, muss man, glaube ich, einen gesamtgesellschaftlichen Kraftakt vollziehen, weil es nicht nur um wenige Punkte geht, die es gilt zu bearbeiten. Es geht um die Themen Gesundheit, es geht um die Themen bezahlbaren Wohnraum, es geht um Mietrecht, es geht um so viele Sachen, es geht um Einkommen, gesundheitliche Versorgung, also ganz viele Themen, die es zu bearbeiten gilt. Und ich habe jetzt bestimmt noch welche vergessen.
Ja, also bei jungen Wohnungslosen, würde ich sagen, muss man sich die Jugendhilfe anschauen, die Schule anschauen. Was kann man nur so präventiv machen, dass man nicht hinterher eine Intervention braucht. Bei weiblichen Obdachlosen ist es nochmal ein anderes Thema. Also es ist dann oft Gewalt in der Partnerschaft. Da sind wir bei Geschlechterverhältnissen und immer noch strukturellen Benachteiligungen von Frauen in bestimmten Aspekten. Dann haben wir die Wohnungslosen mit psychischen Erkrankungen. Da muss man sich das Gesundheitssystem, wie Herr Hinz schon gesagt hat, anschauen. Also es ist ziemlich, also komplexe Frage und noch komplexeres Problem und dann wahrscheinlich noch komplexere Lösung, die man braucht. Aber also ich glaube nicht, dass es eine Stellschraube gibt, an der man drehen könnte und sagen, wenn wir jetzt 300.000 neue Wohnungen in Deutschland schaffen, dann ist das Problem gelöst. Wäre natürlich ein guter Schritt so und ein wichtiger Punkt, aber damit ich glaube nur, wenn man nur die strukturellen Probleme am Wohnungsmarkt zum Beispiel lösen würde, hätte man nicht das in Anführungsstrichen Problem Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit gelöst.
Vielleicht müsste man an dem grundsätzlichen Herangehen, an den, ich sage jetzt mal, wie sagt man heute, Mindset, dann auch schauen. Also dass man dieses Phänomen erstmal ernst nimmt und sieht, bevor man dann drüber hinweggeht, oder?
Ja, also ein Bewusstsein für die Problematik an sich wäre, glaube ich, mal der erste Schritt. Wobei ich glaube, dass es in Teilen unserer Gesellschaft schon dieses Bewusstsein gibt, aber wir müssten uns als Gesamtgesellschaft einig sein, dass wir das Thema ernsthaft angehen wollen. Was der Dr. Ahn eben gesagt hat, ist alles richtig. Wir müssen viele Sachen auf den Weg bringen. Wohnungen wären mit Sicherheit gut, die Änderung im Gesundheitssystem wären dringend erforderlich. Mindset, da denke ich automatisch daran, dass man Menschen am unteren Ende der Einkommensgrenze vermeintlich stigmatisiert, dass man Bürgergeldempfänger pauschalisiert, dass man Bestrebungen unternimmt, im Sozialstaat starke Kürzungen vorzunehmen. Ich glaube, das sind keine Tendenzen, die mich hoffen lassen an der Stelle. Tatsächlich glaube ich, sollte man im Gegenteil eher Investitionen da vorantreiben. In Bildung, in den Sozialstaat, in Akteure, die eben versuchen, Menschen zu unterstützen, die Schwierigkeiten haben. Das wären, glaube ich, gut investierte Gelder.
Und wenn ich Ihnen jetzt aus dem Standhaus 10 Millionen geben würde für Ihr Haus, was würden Sie damit anstellen?
Also wenn Sie mir 10 Millionen fürs Benedikt-Labra-Haus geben würde, würde ich einen Teil dieses Geldes nehmen, um die Umstrukturierung unseres Hauses voranzutreiben. Wir möchten das Benedikt-Labre-Haus recht umfassend umstrukturieren. Wir möchten den von Ihnen angesprochenen Orientierungsbereich unseres Hauses woanders unterbringen, um eben das ganze Haus als Notversorgungsstelle nutzen zu können. Wir würden dadurch schaffen, dass wir eine niedrigere Zimmerbelegung haben. Wir werden es nicht schaffen, Einzelzimmer anzubieten, aber wir würden unsere Belegung auf 2 Betten pro Zimmer reduzieren und erhoffen uns dadurch, dass wir weniger Konflikte haben, dass wir den Menschen einen würdigeren Raum geben können, um eben wieder Fuß zu fassen. Wir würden bewirken, dass sie, wenn sie weniger Konflikte haben, es schaffen, sich mehr um ihre eigenen Themen zu kümmern. Wir brauchen natürlich dabei sozialarbeiterische Unterstützung der Menschen. Wir würden unseren furchtbaren Sanitärbereich tatsächlich sanieren und erweitern, so dass die Menschen eben dort tatsächlich auch Hygienemaßnahmen ergreifen können, um sich zu pflegen. Das ist in unseren jetzigen Räumlichkeiten sehr, sehr schwierig. Außerdem würden wir gerne ein zusätzliches Angebot in unserer Einrichtung schaffen. Und zwar würden wir einen Teil unseres Hauses abtrennen und von außen begehbar machen und dort Einzelnotlager einrichten. Wir nennen das Enola. Und würden dort 3 Einzelkabinen schaffen, um Menschen zu beherbergen, die momentan nicht bei uns übernachten dürfen tatsächlich. Da reden wir von 4 Gruppen von wohnungslosen Männern. Da geht es einmal um Menschen, die akut aggressiv sind, andere Klienten oder uns Mitarbeiter bedrohen oder tatsächlich angreifen wollen. Wir reden von Menschen, die mit starken, großen hygienischen Problemen unterwegs sind. Da meine ich jetzt nicht sowas wie 3-4 Tage nicht geduscht, sondern tatsächlich mit massivsten hygienischen Problemen, die möglicherweise auch mit parasitärem Befall zu uns kommen. Die 3. Gruppe wären Menschen, die akutes und sehr, sehr starkes Suchtverhalten zeigen. Also jemand, der auch nachts konsumieren muss. Und die 4. Gruppe, die wir dort eine Übernachtung anbieten würden, die wir bis jetzt noch nicht anbieten können, wären Männer, die mit einem Hund unterwegs sind. Auch die dürfen momentan in unserer Einrichtung nicht übernachten, weil wir das so nicht hinbekommen könnten unter den beengten Bedingungen, die wir jetzt haben. Und dieses Angebot der Enola versuchen wir gerade umzusetzen. Unsere Pläne sind da fertig. Wir befinden uns da gerade in guten Gesprächen mit der Stadt Trier, haben aber tatsächlich noch Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Wir würden da gerne verschiedene Wege beschreiten. Der Caritasverband hat ein großes Interesse daran, diese Maßnahmen umzusetzen. Wir haben auch schon öffentlich um Unterstützung und Spenden gebeten. Und wenn Sie es mir erlauben, würde ich auch gerne an dieser Stelle diese Bitte erneuern.
Gerne. Und Sie? Vielleicht nicht 10 Millionen, aber in welche Forschungsrichtungen würden Sie investieren?
Ja, ich würde gerne, mein Thema sind vor allem die jungen Wohnungslosen und ich würde gerne weiter die biografische Bedeutung von Schule und jungen Menschen untersuchen, weil wir haben eine ganz kleine Vorstudie durchgeführt und haben da doch relativ kontraintuitiv von jungen Wohnungslosen erzählt bekommen, dass die Schule wirklich, obwohl sie am Ende keinen Schulabschluss bekommen haben, die Schule wirklich genossen haben, weil die Schule denen so auf den Vormittag begrenzt, Normalität, ein sicheres Umfeld geboten haben, verglichen mit einem sehr unsicheren Zuhause, wo sie vielleicht Angst haben mussten von einem gewalttätigen Vater oder ähnliches. Also es liegen offensichtlich Ressourcen in der Schule. Und sie haben es trotzdem, aber es ist trotzdem nicht geschafft, diese Ressourcen umzusetzen in qualifizierende Schulabschlüsse. Und es ist ja also so auf den ersten Blick schade, wenn da Ressourcen offensichtlich liegen und nicht genutzt werden, weil wir wissen ja alle, dass die Zusammenhänge zwischen Bildungsabschlüssen und Zugang zu Arbeit, also wie wichtig quasi qualifizierende Bildungsabschlüsse sind. Aber dafür bräuchte ich keine 10 Millionen. Das würde mit deutlich weniger funktionieren. Und den Rest des Geldes würde ich dem Benedikt-Labre-Haus dann zur Verfügung stellen.
Also wir hätten auch noch gute 9 Millionen und ein paar gequetschte übrig, nachdem wir unsere Maßnahmen umgesetzt haben. Das übrige Geld tatsächlich nachdem der Dr. Ann dann seine Forschung auf den Weg gebracht hat, würde ich tatsächlich auch in strukturelle Veränderungen im Hilfesystem investieren wollen. Mhm. Was ich vorhin angesprochen habe, Wohnungslosenhilfe alleine wird die Probleme, die wir jetzt mehrfach besprochen haben, nicht bewältigen können. Wir brauchen da ein ganzes Hilfesystem, das modernisiert werden muss und wo vielleicht auch die Wege vereinfacht werden.
Ja, das war eine interessante Runde. Ich bedanke mich bei den beiden Gästen. Ich bedanke mich für das offene Wort und ich bedanke mich dafür, dass sie sich auf diesen Dialog mit uns eingelassen haben. Naja, nochmal. Ja, das, wenn ich das jetzt nicht schriftlich vor mir liegen habe, muss ich mir improvisieren. Das
war gefährlich.
Ja. Ja, vielen Dank. Also ich fand die Runde jetzt sehr, sehr bereichernd, auch für mich. Und ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich genommen haben, sich mit uns über dieses Thema auszutauschen. Und wenn Sie die gute Arbeit... Okay. Ja, vielen Dank. Also ich fand die Runde jetzt sehr bereichernd und ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um sich mit uns über dieses Thema auszutauschen. Und wenn Sie, liebe Hörer, die gute Arbeit im Benedikt-Labra-Haus unterstützen möchten, dann freuen sich die beiden sicher über eine Spende. Denn zurzeit plant der Caritasverband Trier den Umbau des Hauses. Ich glaube, wir hatten es im Gespräch auch schon genannt. Bisher können Menschen hier nicht übernachten, wenn sie einen Hund haben oder ein stark akutes Suchtverhalten oder wenn sie massive hygienische Probleme haben. Für diese Menschen sollen hier 3 Einzelnotlager eingerichtet werden. Das aber kostet Geld. Weitere Infos zum Spendenprojekt im Speziellen und dem Benedikt-Labra-Haus im Allgemeinen finden Sie in den Shownotes. Herzlichen Dank dafür.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.